Stell dir vor, du betrittst an einem ganz normalen Dienstagmorgen so ein richtig klassisches Büro. Also der Kaffee kocht, die Telefone klingeln wirklich ununterbrochen und die Schreibtische, naja, die biegen sich förmlich unter diesen dicken Aktenordnern.
Das klassische Bild eben.
Genau. Aber wenn du dich dann mal genauer umsiehst, stellst du fest, dass 6 von 10 Stühlen komplett leer sind. Die Arbeit ist zwar da, aber die Menschen, die das alles abarbeiten sollen, die existieren schlichtweg nicht mehr.
Ja, und die wenigen, die überhaupt noch da sitzen, packen wahrscheinlich schon in absehbarer Zeit ihre Kartons, um in Rente zu gehen.
Absolut, ja. Und das ist keine Dystopie oder so ein wildes Gedankenspiel aus irgendeinem Management-Seminar. Das ist exakt jetzt, in diesem Moment, die Realität in tausenden deutschen Steuerkanzleien. Und genau deshalb sitzen wir heute hier, in diesem Deep Dive.
Richtig.
Ich sehe auch schon, wenn ich hier rüberschaue, dass sich dein Hintergrund passend formiert hat. Auf der einen Seite flimmern diese modernen digitalen Dashboards mit Echtzeitdaten.
Und direkt daneben stehen diese massiven, in rotes Leder gebundenen Gesetzessammlungen.
Exakt. Ein wirklich perfektes visuelles Spannungsfeld für das, was wir heute sezieren wollen. Wir haben nämlich einen brandaktuellen Strategiereport auf dem Tisch, und zwar vom März 2026. Der nennt sich SMC 8P Zielbilder.
Wobei man vielleicht kurz sagen sollte, SMC steht da für den Bereich der kleinen und mittleren Steuerberatungskanzleien.
Guter Hinweis. Unsere Mission für unsere heutige Analyse ist also, wir wollen herausfinden, warum ausgerechnet diese traditionelle, jahrzehntelang extrem stabile Branche gerade vor einer, ja, man kann schon sagen, massiven Zerreißprobe steht.
Und wir schauen uns an, warum die Lösung eben nicht ist, sich im Büro zu verbarrikadieren und KI abzuwehren, sondern den eigenen Wert komplett neu zu erfinden.
Genau das. Aber bevor wir darüber reden, wie man die Zukunft gestaltet, müssen wir uns das Fundament ansehen, auf dem diese Branche gerade steht, oder?
Absolut. Du kannst ja keine valide Zukunftsstrategie entwerfen, wenn du ignorierst, dass der Boden unter deinen Füßen quasi gerade massiv nachgibt.
Ja.
Und der Report liefert uns hier eine sehr ungeschönte, datenbasierte Ausgangslage. Lass uns da mal auf die Struktur schauen. Dieser Berufsstand in Deutschland ist extrem mittelständisch, fast schon kleinteilig geprägt. Also 67,6% der Praxen, die keine weitere Niederlassung haben, sind reine Einzelpraxen.
Warte mal, fast 70%? Das ist ja ein riesiges Heer an Einzelkämpfern, die da das Rückgrat der Beratung für den deutschen Mittelstand bilden.
Genau. Und das bedeutet eben auch, dass bei diesen Einzelkämpfern das gesamte unternehmerische Risiko, also auch die fachliche Verantwortung und dieser ganze administrative Wahnsinn auf exakt 2 Schultern lastet.
Und diese Schultern werden nicht jünger, wenn ich mir die Zahlen im Report so anschaue.
Nee, überhaupt nicht. Der demografische Faktor ist da echt kein abstraktes Zukunftsproblem. Das schlägt jetzt voll durch. Das Durchschnittsalter der Berufsträger liegt laut den Daten aktuell bei 53,6 Jahren.
Puh, okay.
Wir sprechen da von der Generation, die das System wirklich über Jahrzehnte getragen hat und die nun, ja, in den nächsten 10 bis 15 Jahren in den verdienten Ruhestand geht.
Was unweigerlich die Frage aufwirft, wer rückt da eigentlich nach?
Ja, und hier wird der Report echt dramatisch. Wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel. In genau diesen Einzelkanzleien blieben zuletzt 59,1% der offenen Stellen einfach unbesetzt.
Wahnsinn, fast 60%.
Ja. Wer also heute noch versucht, sein Wachstum oder auch nur den Status quo durch das Einstellen neuer Mitarbeiter zu lösen, der kämpft einen mathematisch völlig aussichtslosen Kampf. Der Markt ist einfach leergefegt.
Okay, lass uns das mal kurz aufdröseln. Es ist im Grunde so, als würde man versuchen, ein sinkendes Schiff zu steuern, während die halbe Crew in Rente geht und gleichzeitig das Wasser,
ja,
von Eimern,
das Wasser von Eimern auf Hochdruckschläuche umgestellt.
Exakt so fühlt es sich an. Da wundert es mich dann auch nicht, dass Digitalisierung plötzlich kein, ich sag mal, nettes Nebenprojekt mehr ist, das man mal an einem ruhigen Freitagmittag so angeht.
Die Zeiten sind definitiv vorbei.
Laut dem Report sagen mittlerweile 88,8% der größeren Gesellschaften und immerhin 68,8% der Einzelkanzleien ganz offen, dass Digitalisierung für sie ein pures Existenzthema geworden ist.
Was hier faszinierend ist, sind diese Zahlen und vor allem die Diskrepanz darin. Also dass knapp 70% der Einzelkanzleien das als existenziell erkennen, ist ja schon mal ein riesiger Fortschritt.
Mhm.
Aber es bedeutet im Umkehrschluss halt auch, dass immer noch 30% glauben, sie könnten diese Welle irgendwie aussetzen.
Was wahrscheinlich ein fataler Irrtum ist, oder?
Ein absolut fataler Irrtum. Und das belegt der Report auch sehr schön mit der sogenannten STEX-Auswertung.
Ah, STEX, das ist dieses statistische Kanzleipanel der Bundessteuerberaterkammer, richtig?
Genau, quasi das offizielle Fieberthermometer der Branche, wenn man so will. Und diese Auswertung zeigt völlig nüchtern einen echten kausalen Mechanismus. Es gibt nämlich einen direkten, messbaren Zusammenhang zwischen einem höheren Digitalisierungsgrad und einer deutlich positiveren Umsatz- und Gewinnentwicklung.
Okay, aber warum genau ist das so? Liegt das wirklich nur daran, dass die Kanzleien Software einsetzen und dadurch, keine Ahnung, schneller tippen können?
Nee, ganz so simpel ist es nicht. Der Mechanismus greift da viel tiefer. Es geht eben nicht darum, den alten analogen Prozess einfach nur 1:1 am Bildschirm abzubilden.
Sondern?
Naja, eine hochgradig digitalisierte Kanzlei verschwendet einfach keine teure Arbeitszeit mehr mit dem Suchen von Belegen oder dem manuellen Abtippen von irgendwelchen Zahlenkolonnen. Durch die Automatisierung haben die plötzlich wieder Kapazitäten frei.
Ah, verstehe. Und was machen die dann mit dieser freien Zeit?
Sie trennen sich von den ganzen unrentablen Mandaten. Also von denen, die ihre Zettelwirtschaft nicht in den Griff bekommen. Und stattdessen nehmen sie Mandate an, die schon strukturiert sind und die eine höherwertige, also auch teurere Beratung benötigen.
Die Technologie füllt hier also genau die Lücke, die diese Demografie gerade reißt.
Exakt. Technologie ist das Rettungsboot, aber eben eines, das eine völlig neue Art der Navigation erfordert.
Ja, das ergibt total Sinn. Wenn die interne Demografie so desaströs ist, dann haben viele Kanzleien wahrscheinlich nur deshalb noch nicht kapituliert, weil die Technologie bisher als so eine Art Puffer fungiert hat.
Hm.
Aber wenn wir uns jetzt mal den zweiten Teil des Reports ansehen, dann kriege ich das Gefühl, dass dieses Rettungsboot gerade von außen massiv unter Beschuss gerät. Da bauen sich externe Wellen auf, die eine völlig neue Dynamik reinbringen.
Das ist der springende Punkt. Die äußeren Umstände verändern sich gerade rasant. Der Report nennt das die externen Treiber. Wir haben es hier quasi mit einer Zangenbewegung zu tun.
Okay, was ist die eine Seite der Zange?
Auf der einen Seite steht diese irre technologische Entwicklung. Generative KI und smarte KI-Agenten übernehmen halt nicht mehr nur repetitive Klicks, sondern echt komplexe Vorarbeiten in Text-, Wissens- und Analyseaufgaben.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, DATEV zum Beispiel, das ist hier der absolute Marktführer für Kanzleisoftware in Deutschland. Die haben bereits für das Jahr 2025 von einer massiven, flächendeckenden Nutzung von generativer KI in den Kanzleien berichtet. Das ist also längst in der Mitte der Branche angekommen.
Krass. Und auf der anderen Seite dieser Zange haben wir dann den Staat, nehme ich an, der den Druck nochmal ordentlich erhöht.
Genau. Der Staat macht ernst.
Der Report listet hier ganz konkrete Deadlines auf. Also seit dem 1. Januar 2025 ist ja der Empfang von E-Rechnungen für inländische Unternehmen Pflicht. Strukturierte Datenflüsse ersetzen also endgültig das Papier.
Richtig.
Und dann ist da dieses europäische Wiederpaket, also VAT in the Digital Age, das am 11. März 2025 verabschiedet wurde. Was genau ist denn der Mechanismus dahinter? Warum zwingt das die Kanzleien so extrem zum Handeln?
Also, VIDA ist wirklich ein fundamentaler Paradigmenwechsel. Bisher war die Umsatzsteuer oft so ein, ich sag mal, Rhythmusgeschäft.
Wie meinst du das?
Naja. Der Mandant sammelt einen Monat lang seine Belege, bringt sie dann in die Kanzlei, dort wird alles gebucht und am 10. des Folgemonats geht die Meldung ans Finanzamt. Alles schön im Takt.
Ah, okay. Der klassische Schuhkartan-Rhythmus.
Genau. Und das Wiederpaket zerstört diesen Rhythmus jetzt komplett. Es zwingt die Umsatzsteuermeldung schrittweise in eine rein digitale, grenzüberschreitende und teils echtzeitbasierte Meldewelt.
Echtzeitbasiert?
Ja. Die Daten müssen zeitnah und strukturiert fließen. Wenn du da als Kanzlei noch auf den klassischen Pendelordner am Monatsende wartest, dann bist du nicht nur ineffizient, du bist schlichtweg nicht mehr in der Lage, die gesetzlichen Pflichten deines Mandanten fristgerecht zu erfüllen.
Ja?
Absolut. Da gibt es kein Entkommen mehr.
Und als ob KI und der Staat da nicht schon genug Druck aufbauen würden, drängen jetzt ja auch noch plattformisierte Vorstufen auf den Markt. Also so Anbieter wie Taxfix, Safdesk oder Lexware Office.
Mhm.
Das sind ja Tools, die ganz gezielt diese einfachen Fälle und die vorbereitende Buchhaltung absaugen. Und was ich dabei extrem spannend finde, diese Plattformen verändern ja nicht nur die Technik, sie verändern die komplette Psychologie der Mandanten, oder?
Ganz genau. Sie setzen einen völlig neuen Benchmark für die User Experience.
Also das Nutzererlebnis.
Richtig. Ein Mandant, der es heute gewohnt ist, privat alles über super intuitive, sofort reagierende Apps auf seinem Smartphone zu erledigen, der versteht einfach nicht mehr, warum er für seine Buchhaltung kryptische Formulare ausfüllen muss.
Oder warum er wochenlang auf eine einfache betriebswirtschaftliche Auswertung warten soll.
Genau. Diese Plattformen prägen die Erwartungshaltung massiv in Richtung, einfach, schnell, transparent und digital.
Aber hier wird es jetzt wirklich interessant für mich. Wenn wir das alles mal zusammennehmen, also wenn Tools wie Lexware, Office und diese smarten KI-Agenten künftig die komplette vorbereitende Buchhaltung machen, die Belege sortieren, die E-Rechnungen im Hintergrund fehlerfrei auslesen und der Staat die Daten quasi in Echtzeit abgreift.
Ja.
Was bleibt dem Berater dann überhaupt noch? Jahrelang war doch genau diese aufwendige, händische Routine das absolute Brot- und Buttergeschäft. Damit wurden noch die abrechenbaren Stunden gemacht. Verliert der Berater da nicht völlig seine Daseinsberechtigung, wenn das wegfällt?
Das ist genau die Kernangst, die da gerade in der Branche umgeht. Die schwingt auch in diesen ganzen Kanzleifluktuationen oft mit. Aber der Report widerspricht dem extrem vehement.
Inwiefern?
Es handelt sich hier eben nicht um eine Totaldisruption, bei der ein ganzer Berufsstand einfach ausgelöscht wird, wie damals bei den Videotheken zum Beispiel.
Okay, also kein Blockbuster-Moment für Steuerberater.
Genau. Die alles entscheidende Frage lautet nämlich nicht, ob die KI den Berater ersetzt. Die strategische Frage lautet vielmehr, welcher Teil der bisherigen Arbeit wird künftig als billige Vorleistung betrachtet und welcher Teil wird bewusst in eine höherwertige menschliche Beratung überführt. Der Wert verschiebt sich also einfach.
Wie genau meinst du das? Wohin verschiebt sich der Wert denn?
Weg von der Rückschau hin zur Vorschau. Überleg doch mal. Niemand möchte in Zukunft viel Geld für jemanden bezahlen, der nur in den Rückspiegel schaut und dir erklärt, was letztes Jahr im Unternehmen schiefgelaufen ist.
Ja, das leuchtet ein. Das kann die Software bald in Sekundenschnelle und grafisch perfekt aufbereitet selbst machen.
Richtig. Der wahre Wert verschiebt sich hin zur laufenden Orientierung, zur proaktiven Mandantenführung und ganz wichtig zur Vorbereitung von echten unternehmerischen Entscheidungen in der Gegenwart.
Lass uns das doch mal greifbar machen. Der Report wagt hier ja einen ziemlich mutigen Blick in die nahe Zukunft, das sogenannte Vivid-Szenario 2028.
Mhm, ein sehr spannendes Kapitel.
Ja, wir springen also mal 3 Jahre nach vorn. Stell dir vor, du bist ein mittelständischer Unternehmer. Es ist Sonntagabend, du sitzt gemütlich auf der Couch, klappst dein Tablet auf und öffnest dein Finanzportal.
Und in diesem Portal gibt es dann eben keine Schuhkartons voller Quittungen mehr, die du am nächsten Morgen noch hastig in die Kanzlei fahren musst. Die E-Rechnungen des vergangenen Monats sind da längst automatisch eingelesen, verbucht und rechtlich abgeglichen.
Genau. Aber das Portal zeigt dir eben nicht nur die Vergangenheit. Die KI im Hintergrund hat bereits deine Liquidität für die nächsten 3 Monate geschätzt. Sie hat in den Daten erkannt, dass du demnächst eine große Investition in deinen Maschinenpark planst und dass gleichzeitig die Personalkosten steigen werden.
Weil es da neue Tarifabschlüsse gab zum Beispiel. Und jetzt passiert der entscheidende Moment in diesem Szenario. Die KI schlägt dem Unternehmer an diesem Sonntagabend von sich aus Handlungsoptionen vor, wie er diesen finanziellen Engpass überbrücken kann.
Krass.
Ja, und in exakt dieser Sekunde entscheidet sich das zukünftige Geschäftsmodell der Steuerkanzlei. Der Report zeigt hier 2 völlig unterschiedliche Wege auf.
Okay, Weg Nummer 1 wäre dann, die Kanzlei ist nur noch so eine Art Auffangbecken für Fehler.
Genau. Die KI bereitet alles vor und der Steuerberater wird nur noch als Ausnahmeinstanz gerufen, wenn das System irgendwo eine rote Flagge hisst. Er drückt dann quasi am Ende nur noch auf Freigabe.
Was fachlich vielleicht immer noch hochkomplex ist, wirtschaftlich aber direkt in der Sackgasse führt, oder? Denn so eine reine Fehlerkorrektur am Ende der Kette wird vom Mandanten ja gar nicht als wertschöpfend wahrgenommen.
Exakt. Dafür lassen sich einfach keine Premiumpreise mehr durchsetzen. Der Berater wird da zum reinen Compliance-Dienstleister degradiert.
Okay, und was ist Weg Nummer 2?
Bei Weg 2 hat die Kanzlei ihre Daten, ihre Prozesse und vor allem ihre Einstellung so radikal verändert, dass sie der KI zuvorkommt. Sie nutzt dieselben Daten, um viel früher auf dem Radar des Mandanten aufzutauchen.
Also vielleicht nicht unbedingt am Sonntagabend auf der Couch?
Nee, aber vielleicht direkt am Montagmorgen mit einem verständlichen, proaktiven Unternehmerbriefing. Der Berater greift dann zum Hörer und sagt, hey, ich sehe deine Zahlen, ich kenne deine Pläne, lass uns mal über deine Finanzierungsstruktur sprechen. Er agiert also voll auf Augenhöhe.
Ah, also was das alles im Grunde bedeutet, der Berater darf nicht mehr der strenge Lektor sein, der am Ende des Jahres nur nach steuerlichen Tippfehlern sucht. Er muss zum strategischen Co-Autor der Unternehmensgeschichte werden.
Das ist eine super Metapher. Genau das ist es. Er muss mitschreiben, während es passiert.
Ja, denn ein Co-Autor kennt ja nicht nur die Grammatik, er kennt die Handlung und die Motivation der Hauptfiguren. Und wenn wir uns jetzt mal die SWOT-Analyse ansehen, die der Report für diese kleinen Kanzleien aufmacht, dann haben sie für genau diese Rolle eigentlich gigantische Stärken.
Absolut. Weißt du, wenn man so von KI bedroht wird, neigt man ja oft dazu, die eigenen Stärken völlig zu vergessen. Das größte Kapital dieser Kanzleien ist eben nicht ihre IT-Infrastruktur.
Sondern?
Es ist dieser massive, oft über Jahrzehnte aufgebaute Vertrauensvorschuss. Es ist die gesetzlich verankerte absolute Verschwiegenheit. Und vor allem ist es das tiefe menschliche Kontextwissen.
Moment, was genau meinst du mit Kontextwissen im Unterschied zu den reinen Daten der KI?
Naja, die KI weiß vielleicht, dass die Liquidität im dritten Quartal sinkt und rät dann zu einem Kredit. Der Steuerberater hingegen weiß, dass der Mandant gerade eine richtig hässliche Scheidung durchmacht, dass er gesundheitlich angeschlagen ist oder dass er eigentlich in 2 Jahren die Firma an seine Tochter übergeben will.
Ah, okay.
Solche hochgradig emotionalen, echten unternehmerischen Realitäten, die stehen in keiner BWA. Und dieses Kontextwissen, das ist der echte Burggraben der Kanzleien gegen die Algorithmen.
Das leuchtet völlig ein. Aber so ein Burggraben nützt natürlich nichts, wenn die Festung von innen bröckelt. Der Report benennt ja auch ganz klar die Schwächen. Also die digitale Life ist oft ungleichmäßig, es fehlt an Standardisierung und das ganze Wissen klebt oft in den Köpfen einzelner Mitarbeiter.
Ja, das sind die operativen Baustellen.
Aber was mich hier echt überrascht hat, das größte Risiko, das der Report identifiziert, ist nicht etwa die übermächtige Konkurrenz durch irgendwelche Tech-Giganten.
Nee, das größte Risiko ist komplett hausgemacht. Es ist dieser stille Kulturwiderstand innerhalb der Kanzleien selbst.
Weil Veränderung halt wehtut.
Genau. Viele Kanzleiinhaber haben ihr berufliches Selbstverständnis ja über Jahrzehnte darauf aufgebaut, der absolute Fachkönig im komplexen Steuerrecht zu sein. Wenn jetzt plötzlich Kommunikation, Prozessmanagement und KI-Steuerung wichtiger werden als das blinde Auswendigwissen eines bestimmten Paragraphen, das greift natürlich die eigene Identität an.
Mhm.
Und dieser stille Widerstand gegen diese neuen Arbeitsweisen blockiert die dringend nötige Transformation oft viel stärker als jede fehlende Software.
Okay, also, das Problem ist analysiert, das Zielbild für 2028 steht auch, aber wie kommt man da jetzt hin? Wenn ich mir eine völlig überarbeitete kleine Kanzlei vorstelle, in der die Fristen brennen und das Telefon nicht stillsteht, wie sollen die das in der Praxis umsetzen?
Dafür liefert der Report ein sehr klares Navigationssystem, das sogenannte SMC-8P-Framework.
Lass uns da mal reingehen. Wofür stehen diese 8Ps?
Die stehen für Personal, Partner, Produkt, Prozess, Produktion, personalisierte Kundeninteraktion, Perspektive und Prinzipien.
Okay, das ist ein ziemlich umfassendes Raster.
Ist es. Aber was ich daran besonders wertvoll finde, ist die messerscharfe Trennung zwischen Prozess und Produktion. Das wird im Kanzleialltag nämlich ständig vermischt und das führt zu enormer Reibung.
Mach das doch mal an einem konkreten Beispiel fest. Warum ist diese Unterscheidung so unglaublich wichtig?
Also Prozess beantwortet die Frage, wie die Arbeit organisiert wird. Das ist der Weg des Dokuments. Wie kommt der Beleg vom Mandanten in die Kanzlei? Wer nimmt das Mandat an? Wer priorisiert das?
Und Produktion?
Produktion ist das eigentliche fachliche Herzstück. Also, wie entsteht die steuerliche oder betriebswirtschaftliche Kernleistung? Das ist die intellektuelle Beurteilung eines Sachverhalts oder das Erstellen von diesem strategischen Briefing.
Okay.
Wenn du das vermischt, führt das unweigerlich zu Burnout, weil hochbezahlte, fachlich brillante Steuerexperten plötzlich 40 Minuten damit verbringen, einer fehlenden PDF-Datei hinterher zu telefonieren.
Also ein Prozessversagen reparieren.
Genau. Anstatt ihre wertvolle Zeit in die Produktion, also die eigentliche Wertschöpfung, zu stecken. Wenn man das sauber trennt, kann man den Prozess brutal automatisieren und die Produktion intellektuell extrem aufwerten.
Das leuchtet völlig ein, aber ich muss hier trotzdem mal kurz den Advocatus Diaboli spielen.
Gerne.
8 riesige Baustellen gleichzeitig. Personal, Partner, Prozesse, Produkte. Wir haben doch ganz am Anfang festgestellt, dass diese kleinen Kanzleien eh schon keine Leute finden und völlig am Limit laufen. Führt das nicht unweigerlich zum totalen Burnout der gesamten Organisation?
Das wirft eine extrem wichtige Frage auf. Und das ist auch die Falle, in die viele bei der Digitalisierung tappen. Aber der Report gibt hier eine ganz klare strategische Entwarnung.
Okay.
Das Framework verlangt eben nicht, dass eine kleine Kanzlei an 8 Fronten gleichzeitig eine Revolution anzettelt. Es arbeitet für jedes dieser 8 Ps mit 3 Ambitionsstufen.
Ah, okay.
Welche sind das? Stufe 1 ist die pragmatische Basisoptimierung. Stufe 2 ist dann die KI-basierte Neuausrichtung. Und erst Stufe 3 ist diese visionäre Disruption.
Das heißt, ich muss gar nicht überall sofort auf Stufe 3 sein.
Genau, das ist der strategische Kernbefund des Reports. Kleine Einheiten brauchen überhaupt keine Totaldisruption auf allen Ebenen. Das wäre tödlich für das Tagesgeschäft.
Was rät der Report stattdessen?
Eine sehr disziplinierte Basisoptimierung an vielen Stellen, also auf Stufe 1 einfach mal aufzuräumen, Standards zu definieren und den gröbsten Sand aus dem Getriebe zu holen. Das kombiniert man dann mit einer selektiven Disruption in 1 oder 2 ganz gezielten Hebelfeldern. Das ist am Ende viel erfolgreicher.
Verstehe. Lass uns genau da mal reingehen, um das für unsere Zuhörer greifbar zu machen. Wie sieht so eine Stufe 1, also eine Basisoptimierung, in der Praxis aus? Nehmen wir mal das Element Personal.
Sehr gutes Beispiel. Das Zielbild auf Stufe 1 besagt da einfach, jeder Mitarbeiter muss die KI-Grundregeln beherrschen. KI darf keine Geheimwissenschaft für die 2 IT-Nerds in der Kanzlei bleiben.
Und wie erreicht man das in der Praxis? Der Report schlägt hier ja einen internen Promptathon vor.
Ja, ein wirklich fantastischer Ansatz, um Wissen in der Breite zu skalieren.
Ich finde dieses Bild einfach großartig. Ein Promptathon in einer Steuerkanzlei, das klingt wie so ein wilder Hackathon für Buchhalter. Das ist eine absolut geniale Idee, um diese lähmenden Berührungsängste zu nehmen.
Absolut. Man nimmt da einfach echte, natürlich anonymisierte Mandantenfälle aus dem Alltag. Und dann lässt man die Mitarbeiter im Team antreten, um zu sehen, wer der KI den besten Prompt liefert, um beispielsweise einen ersten Entwurf für einen Einspruch ans Finanzamt zu formulieren.
Und dazu gibt es dann noch kompakte Grundlagenprogramme und feste Sprechstunden.
Wenn wir das jetzt mal mit dem großen Ganzen verbinden, der Mechanismus dahinter ist extrem kraftvoll. Es geht da ja nicht nur um ein lustiges Team-Event. Es löst eines der Hauptprobleme aus unserer SWOT-Analyse, nämlich dieses personengebundene Wissen.
Ah, weil man dokumentiert, was gut funktioniert?
Richtig. Durch solche Formate wird systematisch erfasst, wie die KI in exakt dieser spezifischen Kanzlei am besten funktioniert. Das Wissen wird standardisiert und hängt nicht mehr nur in den Köpfen einzelner Personen fest.
Das hat sicher auch einen tollen Nebeneffekt für die Kultur.
Massive Effekte. Die erfahrenen, oft überlasteten Kräfte merken plötzlich, hey, die KI nimmt mir wirklich die stumpfe Tipparbeit ab. Ich kann mich wieder auf die Endkontrolle konzentrieren. Und die jungen Talente erleben die Kanzlei als modern und experimentierfreudig.
Lass uns noch ein kurzes Beispiel anschauen, das Element Partner. Auch hier auf Stufe 1, da ist das Ziel, in den nächsten 12 bis 18 Monaten nicht mehr nur zufällige Bekanntschaften zu pflegen, sondern das Partnernetzwerk wirklich strategisch zu führen.
Richtig, weil die steuerliche und betriebswirtschaftliche Welt einfach viel zu komplex geworden ist. Denk mal an Kryptowährungen, internationales Steuerrecht oder hochspezifische Unternehmensbewertungen. Keine kleine Einzelkanzlei kann das alles noch in Top-Qualität selbst abbilden.
Und das muss sie auf Stufe 1 auch gar nicht.
Nee. Anstatt verzweifelt Spezialisten einzustellen, die der Markt ohnehin nicht hergibt, baut man ein strukturiertes White-Label-Ökosystem auf. Man kooperiert fest mit Experten, die man bei Bedarf einfach hinzuzieht.
Sodass es sich für den Mandanten so anfühlt, als bekäme er alles aus einer Hand von seiner vertrauten Kanzlei.
Genau. Die Kanzlei wirkt nach außen viel größer und leistungsfähiger, ohne eben dieses riesige Fixkostenrisiko für eigenes Personal zu tragen.
Das ist wirklich ein faszinierendes Gesamtbild, das wir hier heute gezeichnet haben. Und weißt du, egal ob du da draußen nun selbst eine Steuerkanzlei führst, in einer Anwaltsboutique arbeitest oder in einem völlig anderen Wissensberuf steckst, die Lektion dieses Reports ist absolut universell.
Definitiv.
Wir alle spüren ja diesen immensen Druck durch KI und Automatisierung. Wir sehen, wie diese klassische abrechenbare Routinearbeit erodiert. Aber die Industrialisierung der eigenen Routinearbeit ist eben nichts, was man bekämpfen sollte.
Im Gegenteil, sie ist der Schlüssel.
Exakt. Sie ist der Schlüssel, um endlich die Zeit für das freizuschaufeln, was wirklich zählt. Vertrauen aufbauen, Kontext verstehen und menschliche Urteilskraft beweisen.
Und wenn wir diesen Gedanken jetzt zum Abschluss noch einen logischen Schritt weiter in die Zukunft treiben, landen wir bei einer wirklich tiefgreifenden, ja fast schon provokativen Frage.
Okay, schieß los.
Wenn die technologische Entwicklung hält, was sie da verspricht, dann werden Systeme in naher Zukunft die gesamte retrospektive Datenanalyse völlig fehlerfrei übernehmen. Auch die Meldeprozesse an den Start laufen dann geräuschlos im Hintergrund. Selbst standardisierte Prognosen spuckt die KI in Echtzeit aus.
Mhm.
Wenn die Zahlen auf dem Dashboard sich also quasi von selbst erklären, wird die wichtigste Kernkompetenz eines Beraters dann künftig eine rein psychologische sein.
Oh, wow. Gewaltiger Wandel, den man wirklich erst einmal sacken lassen muss. Nimm diesen Gedanken gerne mit in deinen eigenen Berufsalltag und überlege dir mal, wie viel von deinem heutigen Wert eigentlich schon auf genau dieser Psychologie beruht. Danke, dass du heute bei diesem Deep Dive dabei warst und bis zum nächsten Mal.